Es ist ein wilder Sommer. Wenn ich nochmal einen Blick in meinen Statusbericht in der Episode 28 werfe, dann habe ich irgendwie so das diffuse Gefühl, so richtig wird's der Situation nicht gerecht. Aber so ist das Leben. Es geht weiter und jeden Tag ist es ein bisschen anders. Und so geht's ja auch mit meinem Tagebuch. Aber heute soll es kein Tagebuch werden, nur so ein bisschen. Und das Thema heute ist die Buga. Und dafür wird es höchste Zeit. Eigentlich. Ich bin Ulrich Hage und ich bin Kaktusgärtner bei Kakteenhage. Höchste Zeit, warum eigentlich? Herzlich willkommen zum Kaktus-Podcast Episode 31, Thema Buga. Und ein Podcast ist ja so ein bisschen wie ein Buch. Und das liest man ja auch nie an dem Tag, an dem es geschrieben wurde oder an dem es gedruckt wurde. Und deswegen ist ein Podcast immer ein bisschen aktuell, aber auch zeitlos. Und ich bin heute mit zwei Missionen unterwegs. Ich erzähle dir heute von meiner Buga. Und weil ich mir das nicht ganz alleine anschauen mag, also nicht nur meine Buga, sondern auch meine Buga von anderen, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Und zwar gibt's gleich zwei besondere Interviewgäste und deren Blick auf das Gartenschaugeschehen in Erfurt. Und ich habe auch heute noch eine spezielle Frage im Gepäck für Frag den Kaktusgärtner. Und zwar geht's um Pilze beim Kaktus. Wenn plötzlich neben deinem Kaktus ein Pilz sprießt, ist das gefährlich? Klären wir. Kommt heute. Aber jetzt geht's erstmal um Bundesgartenschau in Erfurt. Und zwar wieder. Erfurt ist Blumenstadt und die Hages haben daran tatsächlich einen gewissen Anteil. Und auf diese Leistung meiner Vorfahren und ihrer Kollegen bin ich tatsächlich schon ein bisschen stolz. Diesmal soll es aber nicht um die Geschichte aus der Zeit meiner Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern gehen, sondern wir springen heute nur etwa 30 bis 60 Jahre zurück. Mit Anlauf, und deswegen brauchen wir da jetzt auch ein bisschen, bis wir dann tatsächlich ins heutige Buga-Zeitalter kommen. Deswegen schon mal vorab so ein paar globale Informationen zur Bundesgartenschau in Erfurt im Überblick. Die Bundesgartenschau gibt es in Erfurt an zwei Standorten. Und zwar auf dem Petersberg, das ist ziemlich genau die Mitte von Erfurt und direkt gegenüber von Dom und Severikirche. Das ist ja relativ bekannt. Der Petersberg, naja, der ist gar nicht so sehr bekannt. Und der zweite Standort ist im Egerpark im Südwesten der Stadt. Der ist wahrscheinlich auch relativ bekannt und schon lange mit Gartenschau bewandert. Allerdings, was kaum jemand weiß, der nicht in Erfurt zu Hause ist, und das ist trotzdem nicht minder wichtig, das ist die neue Landschaft in der nördlichen Geraaue. Weil hier ist nämlich wirklich in den letzten Jahren Stadtentwicklung pur passiert und das ist ein echtes Geschenk an die Erfurter. Und das kostet im Gegensatz zu den ersten beiden Punkten, also Petersberg und Egerpark, nicht mal Eintritt. Also kannst du dir einfach kostenlos erobern, am besten mit dem Fahrrad oder zu Fuß, das geht. Ist wirklich ganz schick. Und daneben gibt's also noch unter dem Stichwort Buga die ganzen Standorte, die außerhalb unserer wunderschönen Blumenstadt liegen. Und da kommen also sage und schreibe 25 Außenstandorte in ganz Thüringen zusammen. Das sind Gärten, Schlösser, Parks und nicht zu vergessen auch noch das Rosarium in Sangerhausen gehört dazu. Da ist sozusagen kurzerhand ein Stückchen Sachsen-Anhalt eingemeindet worden. Die vollständige Liste der Außenstandorte packe ich wie immer in die Shownotes zur Episode Nummer 31. Und das wird heute eine große Episode. Eigentlich liefert das ganze Thema also genug Material für zwei ganze Episoden, aber ich wollte damit fertig werden und deswegen gibt's das alles in einem Rutsch. Und ich nehme mir heute die beiden Bereiche Petersberg und Egerpark vor. So. war jetzt der falsche Jingle, aber egal. So, der Petersberg, der wurde in der Vergangenheit gerne mal als Unort bezeichnet. Es gibt übrigens, muss ich gleich noch schnell erzählen, eine kleine Anekdote, warum der Petersberg, also weswegen der Petersberg ganz wichtig ist. Und zwar die Erfurter bezeichnen sich ja selber gerne als Puffbohnen. Und da gibt es also diverse Theorien, wie das also zu diesem Begriff gekommen ist. Und die Theorie, die mir also am plausibelsten erscheint, ist, und die hat mit dem Petersberg zu tun, dass die Stadt Erfurt im Mittelalter, also als sie noch nicht so groß war wie heute, hat sie sich rund um den Petersberg geschmiegt wie eine Puffbohne in ihrer Schale. Ja, so, also Petersberg Unort und man sagt allen voran, unser Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte also gesagt, dass für viele Erfurter der Petersberg auf dem Stadtplan mehr oder minder ausradiert war. Warum? Wie ist das dazu gekommen? Und da müssen wir jetzt also ein bisschen zurückspringen in der Stadtgeschichte. Anfang des 12. Jahrhunderts haben sich am Petersberg Mönche angesiedelt, Benediktinermönche. Und aus dieser Ansiedlung entwickelte sich also relativ schnell ein Kloster. Und dort wurde dann also auch die große Kirche St. Peter und Paul gebaut. Und das dauerte auch nicht lange, bis das Kloster also nicht nur also für die Kirche eine Rolle gespielt hat, sondern auch das Militär ein Auge darauf geworfen hat. Wobei zu Anfang war es also noch gar nicht das Militär, sondern das waren tatsächlich die Bürger und Bauern aus Erfurt und der Umgebung, die also das befestigte Klostergelände in der Zeit der Bauernkriege um 1525 besetzt haben. Im Dreißigjährigen Krieg waren es dann schwedische Truppen unter Gustav Adolf. Ab 1665 wurde auf dem Petersberg eine Zitadelle gebaut, also dann wurde es dann schon militärisch. Und seitdem war also der Petersberg immer wieder Schauplatz und Spielfeld in der Geschichte. Und eben auch immer wieder militärisch besetzt. Preußisch, französisch, dann wieder preußisch. Ob das deutsche Heer dort war, das weiß ich gar nicht. Und die Reichswehr, also ob die auf dem Petersberg gesessen haben. Die Wehrmacht und die kasernierte Volkspolizei und natürlich am Ende dann auch die nationale Volksarmee zu DDR-Zeiten, die waren definitiv dort oben. Und alle haben sie ihre Spuren und auch ein paar Tote auf dem Berg hinterlassen. Und zur DDR-Zeit kam dann auch noch die Stasi dazu. In der Summe sind das alles irgendwie Einflüsse, die jetzt nicht unbedingt so Wohlfühlatmosphäre schaffen. Aber wie war das jetzt mit den gruseligen Gefühlen wegen der Stasi, die direkt hinter dem Zaun gesessen hat? Kommt das ein bisschen so meine Geschichte, wie habe ich das in den 1980ern erlebt? Zum Verständnis nochmal, Erfurt liegt in Thüringen und das war früher DDR. Und für mich war der Petersberg in der Schulzeit sowas wie meine zweite Heimat. In der Zitadelle, also in dem großen Haus über dem Tor, war das Pionierhaus. Wie erkläre ich das jetzt? Also heute gibt's ja irgendwie nicht mehr so richtig was Vergleichbares. Also so meine erste Assoziation ist da so ein bisschen wie die Pfadfinder, weil so ein bisschen subtile Beeinflussung gibt's ja dort auch. Aber um die ging's eigentlich nicht vordergründig. Also zumindest als Kind habe ich das so nicht erlebt. Also auch nicht mehr als in der Christenlehre, um da jetzt einen passenden Vergleich zu finden. Geht's ja auch so ein bisschen um Religion und Ideologie. Und ich war auf dem Petersberg und bin im Verkehrsgarten Fahrrad gefahren. Das hatte so ziemlich nichts mit Kakteen zu tun und mit der Stasi auch nicht. Obwohl ich mir am Ende da in der Frage gar nicht mehr so sicher war, denn unsere Arbeitsgemeinschaft Verkehrserziehung, die wurde ja von echten Volkspolizisten geleitet. Und denen hat man ja immer so eine gewisse Linientreue auch nachgesagt. Aber ganz offensichtlich waren die tatsächlich so ehrlich, wie ich sie empfunden habe und hatten also nicht noch einen zweiten Auftrag, weil in meiner Stasi-Akte hat sich über diese Zeit nichts gefunden. Also die war sauber. Und Na klar, jetzt kommt natürlich die Frage, gab es für mich diese Gruselgefühle? Weil irgendwie, ich habe ja, also gefühlt war das irgendwie ein Viertel meiner Schulzeit, die ich direkt vor den Toren der Stasi verbracht habe. Und da kann ich relativ klar sagen, nein, nicht die Bohne. Also es kann natürlich sein, dass ich auch einfach abgehärtet war. Schließlich bin ich seit meiner Kindheit zweimal täglich an einer sehr gut bewachten NVA-Kaserne vorbeimarschiert. Also das war auf meinem Schulweg. Und die Männer, die dort standen, die habe ich in erster Linie eher bedauert. Die mussten also Tag und Nacht dort stehen bei Wind und Wetter und mussten aufpassen und hart gucken. Und an Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten sind wir dann hingegangen als Kinder und haben ihnen kleine Geschenke gebracht. Das fand ich übrigens sehr mutig von meinen Eltern, dass die das gemacht haben, also dass die uns da hingeschickt haben. Ja, also summa summarum, der Petersberg war für mich eigentlich ausschließlich positiv besetzt. Und ganz früher, also das war auch noch so ein Bonuspunkt, war in dieser riesigen Defensionskaserne auch noch die Kinder- und Jugendbibliothek untergebracht. Die musste aber, glaube ich, ausziehen, weil das Haus dann gesperrt worden ist. Da habe ich mich noch gewundert, dass ich dort über Kakteenbücher von einem Autor gestolpert bin, der genauso hieß wie mein Großvater. Aber Kakteen haben für mich damals also noch nicht so die Geige gespielt. Also diese Verbindung habe ich da auch noch in der, weiß nicht, zweiten, dritten Klasse, glaube ich, noch nicht so richtig herstellen können. Was ich aber noch in Erinnerung habe, dort sah es tatsächlich ziemlich runtergekommen aus. Aber das war an vielen Ecken in der DDR, die nicht so sehr begangen waren, auch so. Das habe ich so in Erinnerung. Und ich habe auch in Erinnerung den Zusammenhalt zwischen den Menschen. Und für mich war es damals diese Zeit, in der mein Großvater Walter Hage entweder an der Schreibmaschine klapperte oder mit seiner Lupe guckte. Und die machten seine Augen immer so groß wie die vom Wolf im Rotkäppchen. Und mit seiner Lupe hat er also stundenlang Dias begutachtet. Und heute kann ich so ein bisschen einschätzen, wie mühsam das war, diese Bilder aus der halben Welt zusammenzutragen. Also die hat er sich also wirklich von Menschen, mit denen er korrespondiert hat, erbeten, dass sie ihm Dia-Doubletten schicken. Und auf diese Art und Weise, also das war seine Möglichkeit, wirklich einen Eindruck zu bekommen, unter welchen Umständen wachsen die Kakteen am heimatlichen Standort. Weil eine Reise in die Heimat der Kakteen, das war also so ein Punkt, der ist, also Walter Hage war zwar ein Traum, aber den hat er eben wirklich zeitlebens nur träumen können. Und trotzdem, also das finde ich so beeindruckend, ist es ihm gelungen, so wunderbare Bücher über Kakteen zu schreiben, die also bis heute gefragt sind und noch heute mit Begeisterung gelesen werden. Und also auch für meinen Großvater war Erfurt Blumenstadt. Und er hat also diesen Fakt wirklich mit Begeisterung in die Welt getragen. Der ist also ein glühender Botschafter für seine Heimatstadt gewesen. Und er hat mir immer nur eigentlich wirklich beiläufig spannende Geschichten über die Stadt erzählt, über Kakteen und manchmal auch über unsere Familie. Und das war, also das hat er immer so dezent gemacht, dass es mich sehr fasziniert hat und es war eben aber auch rar. Dagegen überhaupt nicht rar waren also die Besucher, die er durch unsere Gärtnerei geführt hat. Und selbst als sein früherer Betrieb 1972 dann verstaatlicht war, ist er da also oft unterwegs gewesen, so als also später dann als graue Eminenz. Und wir begegnen also heute immer noch viele Menschen, die mit Begeisterung von der Begegnung mit meinem Großvater erzählen. Ich gehöre übrigens auch dazu, also mein Großvater, das, was er erzählt hat, er war also ein wunderbarer, nicht nur Geschichtenschreiber, sondern auch Geschichtenerzähler. Und ganz lustig, vor wenigen Tagen hat sich einer der damaligen Besucher in der Gärtnerei gemeldet und hat mir also auch nicht nur die Begegnung mit meinem Großvater mit leuchtenden Augen geschildert, sondern eben auch, dass Walter Hage ihn nach dem Besuch sogar in seinem Wagen zum Bahnhof gefahren habe. Und deswegen kam ich also auf die Idee, als er jetzt also kurz darauf nach über 50 Jahren wieder in Erfurt war, um zu gucken, was sich also seit der Zeit von Walter Hage geändert hat und ob es in Erfurt noch Kakteen gibt, hatte ich also die Idee, ihn wie mein Großvater nach seinem Besuch wieder in meinem Wagen zum Bahnhof zu fahren, aber der ist leider gescheitert, weil er ist also im eigenen Daimler aus München angereist. Ich weiß gar nicht, ob er vorher die Zeit hatte, nochmal die Buga anzuschauen. Jedenfalls springe ich dorthin wieder zurück und erzähle, wie mich also meine erste Begegnung Buga auf dem Petersberg umgehauen hat. Und ja, es ist ja ein bisschen gemein, wenn du eine Überraschung mit vorbereitest, dann gehörst du zu denen, die eben nicht mehr überrascht werden. Und ich bin ja als Präsident der Thüringer Gärtner, aber auch einfach so, weil mir das Thema wirklich unter den Nägeln brennt, schon seit über 10 Jahren am Thema Buga in Erfurt dran. Und bin also in die Planungen involviert, habe Besprechungen, Pressekonferenzen, Baustellenbegehungen hinter mir und habe also in ganz viele Ecken gucken dürfen und also an manchen Stellen auch ein bisschen meinen Gehirnschmalz mit einfließen lassen können. Und trotzdem habe ich die ersten Eindrücke vom Petersberg, wie die meisten Erfurter, also nicht live erlebt, sondern über YouTube gesammelt. Weil Buga-Eröffnung war ja tiefste Corona-Zeit und da war also der Zugang schwierig. Und also die erste Zeit war ich noch nicht geimpft etc. Also das war alles nicht so ganz einfach. Und deswegen bin ich also auch heute immer noch echt dankbar, dass das Buga Live-Team jeden Tag so aktiv war und wirklich regelmäßig immer wieder neue schöne Details berichtet und gezeigt haben für alle, die eben nicht auf die Buga konnten. Und als ich dann endlich Anfang Mai mit meiner Familie zum ersten Mal auf das fertige Petersberg-Plateau gekommen bin, da hat's mich also wirklich fast aus den Latschen gehauen. Also so die Bepflanzung der Beete, es war wirklich so dieses Gefühl, die schwebten da. Die haben einfach nur Leichtigkeit verströmt. Und die Menschen, die standen davor und haben also genießend da wirklich die Blumen und die Pflanzungen bewundert, sind über die Wege flaniert. Das blaue Band, was dann quer durch die Beete über die Wege ging und sich bis zur Kirche gezogen hat. Die Peterskirche, die außen und innen saniert war und also die ich auch in verschiedenen Stadien erleben durfte. Die Defensionskaserne, die also mit einem minimalen Aufwand wieder nutzbar gemacht worden ist. Und ich kann also wirklich sagen, habe ich nichts gesagt. Also ich war so voll mit den Eindrücken, das war unglaublich. Und so das Fazit für mich war, also an diesem Tag war der Petersberg für mich geheilt. Also der war dann auch der Gedanke Unort, das sitzt ja dann doch so ein bisschen tief. Und ja, es gab natürlich auch so diese dunklen Stellen, aber das war für mich irgendwo aufgeräumt. Das war cool. Ja, und damit du aber nicht nur meine Eindrücke und Geschichten hörst, habe ich mich über den Petersberg mit dem obersten Erfurter unterhalten, unserem Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Und wir springen hier einfach mal in das Gespräch im Rathaus. Das beginnt ein bisschen technisch, wie es dazu gekommen ist. Es geht also darum, dass die Festungsanlage, die Festungsmauern also heute tatsächlich also zum einen noch existieren und eben auch wirklich gut erhalten sind. Und die ersten Schritte, die hat also sein Vorgänger, das war also der Oberbürgermeister Manfred Ruge, in die Wege geleitet. Und Andreas Bausewein erzählt also ein bisschen über seine Kindheit auf dem Petersberg, die Beklommenheit. Wir schalten jetzt mal rüber ins Rathaus.
Wenn wir jetzt da mal angucken, die Sicherung von Petersberg, das hat ja schon ganz, ganz lange begonnen. Also das ist ja noch in der Ära Ruge, glaube ich, gewesen, dass da also die Bauhütte losgelegt hat und da einfach nur Sicherungsmaßnahmen vorgenommen hat.
Ja, also ich kenne den Petersberg ja auch noch von früher sowieso, weil ich da abgewachsen bin, aber auch, weil wir Verwandte und Bekannte hatten, die in der Gartenanlage einen Garten hatten.
Und die Mauer also direkt aus der Mitte sozusagen,
richtig? Ja, und natürlich, und die einen, übrigens, das war Onkel und Tante, die haben den Garten genau dort gehabt, wo jetzt die Bühne ist, auf der Festwiese.
Ah, schön ein bisschen, im Festungsgraben drinnen.
Schön ein bisschen ironisch, ne? Also das ist so, und die Mauer war ja im höchsten Maße Lawine. Also man stellt sich heute immer noch ist fast ein Wunder, dass er nie einer erschlagen wurde. Mhm. Weil da fehlten ja richtig oben großflächig Stücken raus. Und ich glaube, das war damals auch von Manfred Ruge und den damals Verantwortlichen eine sehr weise Entscheidung, die Bauhütte zu gründen und mit dem zweiten Arbeitsmarkt erstmal diese Notsicherung vorzunehmen, mhm, und ja auch in weiten Teilen Sanierung der Mauern vorzunehmen. Ja. Und ich glaube, es war auch nur über diesen Weg finanzierbar. Ja. Wenn man das normal vergeben hätte an Handwerksfirmen, wo hätte das Geld herkommen sollen? Ja, klar.
Und das war schon und richtig wichtig. Wie war das vorher? Also so die Erinnerung, also so die Kindheit Petersberg. Bodo Ramelow hat das mal so schön als Loch in Erfurt, glaube ich, bezeichnet. Wie ist denn das so gewesen früher?
Naja,
also meine Garten ist ja dann tatsächlich neben.
Naja, ja, aber heute ist ja so, die Gartenanlagen müssen ja heute offen sein. Mhm. Ne? Also du kannst ja als Bürger reingehen, durchlaufen. Damals waren die Tore rundherum zu.
Okay.
Ne? Das war, also da kamst du wirklich nur rein, wenn man einfach einen Garten hatte oder dort jemanden besucht hat. Und der Petersberg selbst, ich bin schon die Woche bestimmt 4-5 Mal drüber gelaufen, ne? Weil einfach so der Weg zum Domplatz war, mhm, von zu Hause. Im heutigen Bundesarbeitsgericht vorbei und dann Zitadelle und die Treppenanlage wieder quer runter zum Domplatz. Aber das war ja fast der einzige Bereich, den man betreten konnte. Mhm. Ne? Also von sonst das Plateau noch und die Defensionskaserne und ein Müh dahinter und da war Schluss. Ne?
Da war der Zaun,
ganz früher noch Schule, das kenne ich aber nur noch als rudimentäre Erinnerung. Und sonst war das halt Staatssicherheit und so. Mhm. Und es war ja auch kein schöner Zaun, ne? Das war ja auch kein durchsichtiger Zaun. Mhm. Das war ja ehrlich gesagt ein Bereich, wo keiner von uns gerne hin wollte.
Ja, natürlich, das ist klar. Also es war irgendwie,
Da wurde schon recht. Es war, also ein Teil des Petersberges ist immer als Fremdkörper wahrgenommen worden.
Ja.
Ne, weil man irgendwie, das war so dieses No-Go-Area. Ne? Mhm. Also da wollte man nicht hin, da musste man nicht hin, da konnte man noch nicht hin. Und ich glaube, das ist bei vielen noch so im Kopf verankert, ne? Ja. Dass man eigentlich auf den Petersberg in Teil jedenfalls nicht rauf kann.
Ja. Nee, es ist irgendwie so ein kleines bisschen düsteres Erbe. Wenn Andreas Bausewein die goldene Kette, ich habe das ja auf dem Petersberg gesehen, ablegt, sprich also ein ganz normaler Mensch wird, wo ist er eher unterwegs? Im Kreativgarten, im Festungsgraben oder auf der Terrasse an der Defensionskaserne mit Panoramablick über die Stadt? Also was ist der schicke Ort?
Der schicke Ort. Also ich finde beides gut. Ne? Also einmal die Terrasse vor der Defensionskaserne, wo ich wirklich hoffe, dass auch jetzt nach der Buga dort Gastronomie weiter, mhm, in irgendeiner Form funktioniert, dann auch nach der Sanierung der Kaserne, belebt ja auch den Berg. Mhm. Und der Kreativgarten ist was völlig anderes, hat aber auch was. Also ich will da ehrlich gesagt keine Prioritäten setzen. Ich finde beides schön und bei beiden Dingen müssen wir überlegen, wie wir es nach der Buga erhalten können, um auch wirklich weiterhin Leute auf den Petersberg hochzuholen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie geht denn das weiter? Also im Oktober schließt zumindest die Buga ihre Pforten, aber die Erfurter rundherum bleiben. Und es wäre natürlich schade, wenn das jetzt alles wieder in Dornröschenschlaf vorfällt. Was ist denn da von Stadtseite so geplant? Also was können 2022 die Erfurter und ihre Besucher da noch auf dem Petersberg, womit können die rechnen?
Also wir haben eine ganze Reihe Überlegungen, wir gucken müssen, wie wir es hinbekommen, auch finanziell hinbekommen, wer mit wem Gespräche führen muss. Also ein entscheidender Punkt für die nächsten, also mittelfristig würde ich mal sagen, nächsten 4-5 Jahre wird sein, dass wir eine dauerhafte Nutzung Defensionskaserne finden. Mhm. Da gibt es jetzt hoffnungsvolle Gespräche, auch die Möglichkeit für uns als Stadt damit reinzugehen und da wäre es wichtig, dass man dann auch Gastronomie da oben hält. Ja, das belebt den Berg, da kommen die Leute hoch. Und da gibt es die Überlegung, also ein dauerhaftes Gartenfestival zu etablieren.
Ah.
Also, dauerhaft regelmäßig, das dann möglichst auf dem Petersberg. Da stimmen wir gerade einiges ab, also auch mit dem Land, weil natürlich, wenn wir sowas machen, wäre es schon ganz gut, wenn das auch vom Land mit unterstützt werden würde, auch finanziell. Und die Gespräche führen wir einfach. Ne? Das Wichtigste wäre, glaube ich, dass wir müssen auf Petersberg kurz einen gewissen Rückbau geben.
Ja.
Also nicht so viel, aber jetzt diese intensive Bepflanzung, das kriegen wir auf Dauer nicht hin mit dem Personal.
Das kann nicht gepflegt werden.
Aber es muss ja gepflegt werden, macht ja keinen Sinn, wenn das stehen lässt, nach Wilders oder was.
Ne? Ja.
Aber ich glaube trotzdem, dass das, was da geschaffen wurde, das wird auch bleiben. Ne? Das ganze Plateau wird neu gestaltet bleiben. Die Peterskirche wollen wir auch perspektivisch auch für kulturelle Veranstaltungen nutzen. Und ich habe mir sagen lassen, ich konnte es noch nicht hören, aber das war auch von der Akustik her jetzt durch diese Rausnehmen der Decken und so weiter, dass das wohl eine tolle Akustik haben soll, das auch für Konzerte sich durchaus empfiehlt. Und ich glaube, das ist Aufgabe der Stadt, ja, dass wir alles dafür tun, um diesen Petersberg dauerhaft zu beleben. Ja, und sind mehr Menschen oben, wird weniger Vandalismus geben.
Ja. Was sagt der Oberbürgermeister von Erfurt? Was ist das Schönste auf dem Petersberg? Gibt es da einen Punkt oder sind es fünf?
Also ich glaube wirklich, auf dem Petersberg ist, wenn man es mit der EGA vergleicht, da sind die Veränderungen am sichtbarsten. Also auf der EGA war immer schön. Ne? Ja. Wir haben uns ein bisschen aufgehübscht und so weiter, das war auch schon schön. Und der Petersberg, dieser Aufstieg zum Beispiel. Ne? Also wenn man erstmal, dass man barrierefrei auf dem Petersberg mittlerweile kommt, aber auch dieser Blickpunkt, wenn man da diesen Aufstieg, diesen Fahrstuhl hochkommt und steht mit einmal so 20 Meter vor der Festungsmauer, daneben, viel näher an der Altstadt dran, das ist schon ein völlig neuer Blickwinkel. Mhm. Oder was jetzt viele noch nicht gesehen haben, auch weil sie sehen werden, Bastionsgrundfahrt, auch diese Brücke über das Lauentor weg, auch das ist völlig, also auf der Brücke, ich stand an der Kante schon mehrfach, ne? Völlig neuer Blick in die Altstadt rein. Und ich, also das ist schon, oder das ganze Plateau an sich, was ja wirklich bis vor einigen Monaten ja noch so in diesen 70er Jahre schick präsentiert hat. Da haben wir jetzt schon. Da war nicht mehr viel schick. Nein, das war sogar in den 70er Jahren schöner, weil da der Verkehrskarten noch intakt waren. Ne?
Richtig.
So war es ja nur noch, hast du die restlichen Wege noch gesehen. Ja. Aber auch die Gestaltung des Plateaus, das hält jetzt einfach ein paar Jahrzehnte.
Mhm.
Ja, und Kommandantenhaus, ne? Auch mit der Ausstellung.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Das habe
ich noch nicht gesehen.
Ja, zur Eröffnung war ich einmal drin, auch wie es gemacht, also ein bisschen auch so multimedial und so weiter. Also auch gerade finde ich für Kinder sehr interessant. Alles Dinge, die diesen Ort für Jahre und Jahrzehnte prägen werden.
War als wir uns das erste Mal nach ihrem Amtsstart sozusagen gesehen haben, da war ja Buga schon Thema. Interessanterweise. Also so jetzt noch relativ diffus, aber das war ja schon am Start so ein Stück weit. Und also das lief ja so, also relativ gerade, so wie ein roter Faden, war das immer mit drinne.
Aber aus dem roten Faden wurde irgendwann ein dickes rotes Seil.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, als wir das erste Co-Konzept gemacht haben für die Buga, da haben wir erstmal gedacht, wir fokussieren uns auf die EGA allein.
Ja.
Und ich habe Land auch nicht nachgefragt. Ne? Wenn ich gefragt hätte damals beim damaligen Finanzminister, dann hätte er Nein gesagt. Ne? Da dachte ich mir, wenn du fragst, kriegst du eine Antwort, die du nicht haben willst, also fragst du nicht. Ne? und dann haben wir, das heißt, einmal alle 15 Jahre machen.
Ja.
Und dann haben wir eigentlich damals mit der Erklärung, wo wir im Programm machen, Freund und Feind überrollt. Und es hat glücklicherweise funktioniert, weil dann Frau Lieberknecht gleich sagte, sie findet es gut und das Land unterstützt uns. Und danach kamen sie von der Sache nicht mehr runter.
Mhm.
Aber die ersten Planungen waren 40 Millionen. Und letztendlich ist dann auch, obwohl dann klar war, das Land ist an Bord, haben wir gesagt, also wenn das Land an Bord ist, dann machen wir auch eine richtige Buga. Ja? Dann machen wir es richtig, genau. Und dann waren erst Flächen in der Stadt, waren über 200 Hektar. Und man muss ja eine Linie irgendwann haben, man kann ja nicht alles machen. Ne? Und dann haben wir uns eben auf diese drei Bereiche irgendwann fokussiert. Und dann kam, glaube ich, Mensch, so, was er gefühlt, 15?
Hm? Das war irgendwie auf halber Strecke.
Auf halber Strecke?
Ja, ja.
Das war, glaube ich, oben im an der alten Empfangshalle.
Genau.
Auf der EGA, genau.
Ja, ja.
Ne? Noch unsaniert damals.
Ja.
Und da kam die Danakil-Idee. Und dann war ja auch schon klar, wo ungefähr hin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, und dann wäre es auch wichtig, dass man irgendwie auch so architektonisch, es muss ein Highlight sein, es muss aber auch ein bisschen an die Glashalle erinnern. Und letztendlich ist er damit auch auf der Egan eine Wunde geschlossen.
Ja, ja.
Diese Ecke da hinten, da wusste es ja nie so richtig, was soll das jetzt eigentlich sein? Da stand mal was. Und
Wunde ist, glaube ich, also das war eine richtige Narbe und da ist wieder was Gutes drauf gewachsen.
Mit der Brücke und so weiter und so fort und hat schon was. Ich war gestern Abend auch zu einer Veranstaltung in diesem Saal,
wo man
auch nach der Buga sich durchaus privat einmieten kann, für große Mühe fahren. Das ist genial. Er sitzt in diesem Saal rein und da guckt man einmal nach Westen, auf das riesig große Blumenbeet.
Ja, ja.
Und wenn man nördlich rausguckt, dann guckst du halt durch die Wüste durch, ne? Und Richtung Wintersee Landstraße Flughafen hoch. Also ist schon
die Ferne.
Ja, nee, es ist wirklich auch so optisch.
Ja.
Also so gesehen,
Das ist schon genial.
Und da muss man natürlich auch sagen, deswegen konnten wir das alles machen, weil wir doch mit diesen Projekten auch Unterstützung bei den Verantwortlichen im Land hatten. Ja, und wenn man guckt zum Schluss, diese Gesamtinvestition 184 Millionen, das wäre ohne die Unterstützung der Verantwortlichen im Land, vorneweg Ministerpräsident, aber auch Wirtschaftsminister, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Ne? Und deswegen kam immer was dazu. Ne? Also irgendwann haben sie auch mal gesagt, im Land, jetzt reicht's aber langsam. Ne? Also,
ja, aber ich meine, am Ende, wenn ich überlege, dann, das war ja wirklich so auf der letzten Meile, dann Irisgarten, Karl-Förster-Garten, das war ja schon lange genug auf der Streichliste, da war allen klar, dass das nichts wird.
Der Karl-Förster-Garten, der war nicht mehr wirklich schön. Ne?
Nee.
Und das waren auch zum Schluss, was war, 500.000 Euro oder 400.000 Euro aus diesen PO-Mitteln, ne? Das Förderprogramm, und jetzt haben wir uns alles wieder mal, die Wiedereröffnung des Südeingangs und so weiter, wo die Leute auch lange Jahre darauf gedrungen haben, wie gesagt, nee, es geht nicht, wir können es gerade nicht leisten, das alles zu machen, und jetzt hat es eben funktioniert. Alte Eingangshalle, das wäre sonst eben, ich meine, man muss schon genau hingucken, um zu sehen, dass es saniert ist, weil eben alles auch denkmalgerecht saniert
ist. Ja, ne?
Aber es macht sich nicht von selbst.
Nee, das ist richtig. Aber in der Summe, also um das abzuschließen, was mir eben auffällt, ist, das, was so also zu Anfang auch meine große Sorge war, dass diese ganze Bundesgartenschau viel eben die Erfurter mitnimmt. Also dass die Erfurter so das, was eben 1961 und in den Jahren davor, wo die sich selber engagiert haben, um die IGA damals aus dem Boden zu stampfen. Wie freiwillig das damals war, weiß ich nicht, aber mein Subotnik, das habe ich noch mitgekriegt, das war ja nun auch eine freiwillige Verpflichtung, die man dann immer fröhlich gerne zähneknirschend angenommen hat. Aber das, was übrig geblieben ist, ist einfach wirklich eine Verbindung, dass die Erfurter gesagt haben, das ist meine IGA. Also die war ganz tief im Herz verankert und ich weiß, also so die ersten Begehungen mit den interessierten Bürgern, das ist ja, glaube ich, dann die Buga-Freunde dann da draus geworden. Da hat es immer harsche Kritik schon im Vorfeld gehagelt, aber macht uns nicht unsere IGA kaputt, so nach dem Motto. Die haben sehr argwöhnisch immer beobachtet und aufgepasst, dass das so lief. Und jetzt in der Summe nachher kann man sagen, also dass sehr, sehr viel von dem eigentlich, was da eingefordert worden ist, tatsächlich auch mit einer größeren Behutsamkeit, sage ich mal so, angefasst worden ist, als es vielleicht befürchtet worden ist. Also sicherlich nicht alles, aber in der Summe.
Also ich glaube, das ist auch gerade das, was EGA oder IGA angeht, auch ein guter Kompromiss gefunden worden. Also es war immer, auch uns immer wichtig, diese alte Struktur zu erhalten. Also wäre ja auch gar nicht anders gegangen durch den Denkmalschutz, aber wollte auch keiner anfassen. Aber natürlich schon auch zu sagen, Mensch, wir müssen aber hier und dann noch ein bisschen moderner werden, weil mit Beispiel Spielplatz, ja. Wenn ich einen Spielplatz heute so hinstellen würde, wie vor 60 Jahren, da geht kein Kind mehr hin. Nee. Ja, da muss einfach andere Attraktionen geben. Und ich glaube, das ist ein unglaublich guter Kompromiss, der da gelungen ist. Also, dass das Alte erhalten und saniert, aber auch auf der anderen Seite bestimmte Dinge modernisiert und attraktiver gemacht. Also, ich bin mir nicht sicher, wenn wir jetzt hier ähnliche Regelungen gehabt hätten, wie in den 60er Jahren, mit nationalen Aufbauwerk und so weiter. Bin ich mir nicht sicher, wie viele Erfurter zum Schluss die Schaukel in die Hand genommen hätten und mitgebracht hätten.
Definitiv.
So gesehen, die Zeiten haben sich halt geändert.
Ja, na klar.
Aber ich glaube, was man die letzten Wochen schon festgestellt hat, ist, wir hatten es ja vorhin noch mit dieser Grundnötigkeit bei einigen Menschen, dass die Leute, glaube ich, schon stolz sind.
Ja.
Ich glaube, die meisten Erfurterinnen und Erfurter sind einfach stolz auf ihre Stadt und das, was da geleistet wurde. Ja. Und also man hört, ich höre die letzten Wochen, was Buga angeht, kein Schimpfen mehr.
Ja.
War mal zur Eröffnung ein bisschen schwierig, Buga auf Schulen zu, war jetzt nicht ganz so populär, aber seitdem ist Ruhe. Mal sehen, ob noch was kommt, wenn wir dann irgendwie eine Endabrechnung machen. Ne? Aber aktuell habe ich schon den Eindruck, dass die es gesehen haben, einfach stolz sind auf das, was da erreicht wurde. Und das ist gut.
Vielen Dank.
Das war für mich tatsächlich auch eine sehr spannende Begegnung. Worüber haben wir noch nicht gesprochen? Es gibt ja doch eine ganze Menge Aspekte, die noch mehr zu entdecken sind auf dem Petersberg. Die Gartenschätze im Festungsgraben. Also der Festungsgraben ist ja ein großer Graben, in dem also die Gärtner sich richtig mal austoben durften. Das war tatsächlich auch umstritten, auch unter den Gärtnern. dort sind am Hang und also in einem tatsächlich für die Pflanzen relativ ungünstigen Umfeld, weil es dort also kühl und schattig und also wenig Sonne gibt. Also unter ungünstigen Bedingungen sind da sowohl Gemüsepflanzen als auch Kräuter und auch viele Blumen zu entdecken. Und was ganz besonders ist, es gibt also eine ganze Palette mit sehr alten Sorten auch dort zu entdecken. Das heißt also Sachen, die also wirklich mit sehr viel Aufwand aus dem Archiv, dem Saatgutarchiv der Deutschen Genbank rausgerettet worden sind. Also nicht gerettet, sondern ausgesät worden sind. Und man kann also Pflanzen sehen, die also zum Teil viele, viele Jahre, Jahrzehnte schon gar nicht mehr so verfügbar waren. Und das ist durchaus knifflig. Wir haben ja ein relativ nasses Jahr. Das heißt also, die Gärtner hatten also alle Hände voll zu tun. Zum einen, dass die Pflanzen also immer wieder gut gepflegt sind, dass auch ausgetauscht wird. Also dort ist regelmäßig werden die Beete beräumt und neu bepflanzt. Und was also auch sehr besonders ist, man kann dort Pflanzen sehen, die man sonst so nie zu sehen bekommt. Also du kannst dich zum Beispiel mal auf die Suche machen nach einer zweijährigen Möhre, weil also erst im zweiten Jahr blüht die und setzt dann Samen an. Und sowas sieht man ja normalerweise nicht, weil die auf den Feldern werden die Möhren geerntet und dann sind sie weg. Also gibt es eine ganze Menge sehr coole Sachen zu entdecken. Und es gibt also jeden Tag zwei Führungen. Mein lieber Kollege, Dr. Wolf-Dieter Blüthner, hat da die Hand drüber und sorgt dafür, dass da also er mit seinen ganzen vielen ehrenamtlichen Kollegen da also auch wirklich Wissen verbreiten. Und was du auch machen kannst, du kannst dort Tee probieren. Und zwar Tee, der direkt eben aus den eben erwähnten Beeten frisch geerntet wird und den kannst du dann frisch aufgegossen dort trinken. Auch das ist mal was Besonderes. Ja, und bevor du dorthin kommst, du musst ja irgendwie in den Festungsgraben reinkommen und da gibt es also eine coole Möglichkeit, die also richtig Fetz macht. Und zwar gibt es Rutschen, also richtig Edelstahlrutschen, die also durch die duftenden Kräuter in den Festungsgraben runtergehen. Die sind natürlich auch für Erwachsene gedacht, also da darfst du auch als Erwachsener runterrutschen. Und es gibt also drei verschiedene Rutschen, die sind alle unterschiedlich schnell und du musst aufpassen, die sind auch von Tag zu Tag unterschiedlich schnell. Also die werden regelmäßig vermutlich geschliffen, da kannst du also schon ganz schön mit Schmackes da runterdonnern. Aber keine Angst, ist ungefährlich, passiert nichts. Und ganz wichtig, die Rutschen sind tatsächlich nur noch bis zum Ende der Buga da. Also die werden danach wieder zurückgebaut, weil dann wird das natürlich wieder eine ganz ernste Festung und kann man solchen Kinderkram nicht gebrauchen drinne, sagt zumindest der Denkmalschutz. Und vor der Rutsche, wenn du Hunger hast, gibt's also zum einen im Container also Krebs und Kuchen zum Kaffee. Und garantiert kann ich dir sagen, die Mannschaft dort in dem Container, die hat definitiv die coolsten Sprüche der Buga drauf. Also es gibt immer was die dir an den Kopf werfen, wenn du vorbeiläufst und eben keinen Kaffee trinken willst. Und direkt gegenüber gibt's also richtig coole Gartenideen, also ganz tolle Gartenmöglichkeiten zu entdecken. Recycling und also guck da mal rein, das ist richtig genial. Urban Gardening spielt da mit eine Rolle. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, und wenn du bei den Gartenschätzen durch bist im Festungsgraben, kannst du direkt weitergehen in den Kreativgarten. Dort kannst du chillen, kannst spielen, kannst was trinken und es gibt hier ganz leckere Burger und also auch eine Aktionsküche, wo also jeden Tag was Neues getestet wird. Und es gibt abends kleine Konzerte und abends ist sowieso Mucke. Und also das macht richtig Spaß, ist richtig cool und da hoffe ich also auch, der OB hat es ja schon angesprochen, also ich hoffe, dass es da irgendwie eine Idee gibt, dass das weitergeführt werden kann, weil also dieser Kreativgarten, den finde ich cool. So, und du läufst natürlich, also Festungsgraben bedeutet ja immer, der Graben, der entsteht durch die Festungsmauern, die also da links und rechts sozusagen sind. Und die entstehen also durch die Bastionen und Ravelins, also die Festungsbauten, die also da dafür gesorgt haben, dass die Soldaten, die also versucht haben, die Festung zu stürmen, dass eben die immer mal in die Irre geleitet werden etc. Und die sind, da kann man zwar nicht überall drauf, also die sind zum Teil entweder nur inwendig begehbar, das heißt, dass es gibt einen Aufstieg von innen oder haben also ganz kleine Türchen, und die sind also auch nicht immer geöffnet. Aber wenn die mal geöffnet sind und du da also einen Weg hochgefunden hast, meistens sind das irgendwie schmale Treppen oder so, dann gibt's da richtige Biotope und manche kann man also wirklich auch von unten entdecken. Also halt da mal die Augen offen, vielleicht entdeckst du ja was. Und auf manchen, also zumindest auf einem, es gibt also diverse Dome, also diese Kugelbauten, und die stehen also rund um den Festungsgraben. Einer ist also in den Gärten, von denen ich vorhin schon erzählt habe, gegenüber von dem Kaffee- und Kuchencontainer bei den Rutschen. Und der andere, der steht also direkt oberhalb vom Vinarium beziehungsweise vom Kreativgarten. Und was auch sehr spannend ist, hinter den Wänden, also hinter den Wänden von den ganzen Festungsbauten, gibt es sogenannte Horchgänge. Das heißt also, du kannst hinter der Wand, also da sind die Steine und dann ein bisschen Erde, und da sind also dann Gänge gegraben worden. Da kannst du unterirdisch hinter den Festungsmauern rund um den ganzen Petersberg den sozusagen unterwandern. Das war natürlich im Original jetzt kein touristisches Konzept, sondern da ging es darum, dass also die Truppenteile ungesehen von einer Stelle zum anderen ganz schnell verlegt werden konnten. Und man hat also damit auch, also deswegen Horchgänge, man hat gehorcht, ob der Feind gegebenenfalls versucht, die Festungsmauer von unten zu untergraben. Dann hat man ihn also mit Steinen beworfen oder mit Pech beschüttet oder so. Und zwischen diesen ganzen Festungsbauten ist also die große Wiese, und auf der großen Wiese ist die große Bühne mit Konzerten und anderen Veranstaltungen, und direkt dort um die Ecke ist, habe ich schon gesagt, das Vinarium, und dort gibt's also, wie sagt der Name ja schon, dort gibt's Wein, übrigens auch alkoholfreien, und also auch was ganz Besonderes, es gibt einen speziellen Weinberg, an dem die Winzer den Rebschnitt trainieren. Die kommen also da aus ganz Deutschland hin und üben dort Weinreben zu beschneiden. So, jetzt versuch mal wieder zurück, den Weg aufs Plateau zu finden, und den findest du am besten, wenn du durch die Poterne mit den Pilzen gehst. Eine Poterne, das ist sozusagen ein gewundener Gang, durch den also auch, also der ist so groß, dass also auch Wagen durchfahren können, aber der geht um die Ecke, dass man ihn verteidigen kann. Das heißt also, man kann sozusagen sicher vor den Schüssen der Soldaten, die also versuchen, die Festung zu stürmen, kann man also das Feuer auf die eröffnen. Und in dieser Poterne, das ist also auch eine sehr coole Idee von den Architekten, die das alles geplant haben. Die Helena Heuschneider ist da, glaube ich, auf den Trichter gekommen, und die hat gesagt, die Pilze, die sind ja auch jedes Jahr mit auf der Buga, also jedes Mal mit auf der Buga. Und das ist immer so ein bisschen schwierig für die, also wirklich einen guten Platz zu finden. Und in Erfurt hat das also wunderbar geklappt. Und ich habe also mit dem obersten Pilzgärtner auch mal gesprochen. Und der war also total begeistert von dieser Idee, also da in diesem Kühlen. Und da gibt es also extra noch eine Nebelanlage, die da drinne ist, die also die Pilze dann mit Wasser bestäubt. Und da fühlen sich also die Pilze ganz, ganz wohl und wachsen da drinne auch. Und da kannst du also Pilze beleuchtet entdecken. Sind das auch jedes Mal, jede Woche kommen da, glaube ich, neue Pilze hin, kannst da so schauen, was da ist. Und bevor du in diese Poterne reingehst, guck noch mal nach oben, dort hängt nämlich das prunkvolle Wappen von Kaiser Wilhelm. So, und wenn du jetzt oben wieder auf dem Plateau bist, findest du also die Defensionskaserne. Und in der Defensionskaserne ist der Hofladen, und Der ist also auch, also nimm dir da mal richtig Zeit, guck mal, weil da ist nämlich also wirklich ein geniales Sortiment mit lauter Dingen, die also Thüringen ausmachen. Also es ist auch der Thüringer Spezialitätenmarkt gleichzeitig. Und die haben also so viele, also liebevoll Dinge zusammengetragen aus ganz Thüringen. Das, also ich mich begeistert das jedes Mal, wenn ich da drin bin. Und ihr Platz hat natürlich da drinnen auch noch die Gastronomie und da kannst du also, also was ich total genial finde, ist also abends kannst du dir das Feierabendticket für, ich glaube, 7,50 Euro oder so, kommst du dann ab 18 Uhr oder so rein und kannst also da mit einem Glas Wein dich hinsetzen und über die Stadt gucken. Das ist also wirklich wunderbar. Und was du auch nicht verpassen solltest, ist die Bugaperle an der Grillhütte auf dem Plateau. Also das ist definitiv auch ein Testwert. Kannst du mal entdecken, was da drin ist. Also ich kann dir verraten, die ist vegetarisch, ich glaube sogar vegan. Und Brunnenkresse ist drin und aber noch ein paar andere Sachen. Aber kannst ja mal fragen, wenn du es bestellst. Ja, für mich noch eine Besonderheit, die Peterskirche, habe ich ja schon erzählt, dass die also wirklich so was ganz Besonderes ist. Die war übrigens mal Lazarett und Pferdestall. Also ich glaube, die Franzosen, also die napoleonischen Truppen, haben die Pferde dort einquartiert. Und zu DDR-Zeiten ist Papierlager drinne gewesen. Und wir haben unsere Fahrräder da drinne repariert. Also hat auch eine sehr, sehr wechselvolle Geschichte. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Burgen hat die Kirche saniert. Also insofern, also die Kirche ist auch ohne irgendwelches Rahmenprogramm ganz, ganz toll. Also ich habe sie erlebt, als sie ganz leer war und also da die Handwerker drinne waren und angefangen haben zu bauen. Und jetzt ist aber eben die Ausstellung, da kann man also praktisch dort in Erfurt, die ganzen Thüringer Schlösser und Burgen werden dort alle einzeln vorgestellt mit ihren Besonderheiten. Und also da drinnen kann man auch Stunden verbringen. Das ist also total einfach. Aber es gibt eben auch so, es ist ja immer noch so ein bisschen auch Kirche. Es gibt also auch da in dieser Richtung so ein bisschen was zu entdecken. Also es ist kein Sakralbau. Also wird zumindest nicht mehr sakral genutzt, aber also ich finde es eben auch als Kirche, es ist ein guter Ort, um einfach mal runterzukommen, wenn man so viel Trubel hinter sich hat. Also ganz cool. Und vor der Kirche ist der Wasserspielplatz und da ist also, das war die ganze Zeit, jedes Mal, wenn ich dort war, sind also da die Kinder drüber getobt. Den Wasserspielplatz sieht man eigentlich gar nicht. Also ist jetzt kein Planschbecken oder so vorhanden. Es ist einfach nur eine betonierte Fläche, aber die hat es eben in sich beziehungsweise unter sich. Da musst du auch vorsichtig sein. Also wenn du ich gebe dir mal so den Hinweis, wenn du auf eine große, glatt betonierte Fläche mit Edelstahlknöpfen kommst und die sitzt da einfach einsam und verlassen, es ist besser, wenn du gut angezogen bist, vielleicht doch außen drum rumzulaufen, weil es könnte sein, dass da unversehens plötzlich Wasser rausspritzt. Also ich finde es aber total cool, den Kindern dazu zu gucken. Das ist begeisternd. Und wenn du von dort aus um die Ecke gehst, dann findest du die Outdoor-Kirche, also nicht Outdoor-Küche, sondern Outdoor-Kirche. Und da gibt es also Andachten und Gottesdienste der verschiedenen Religionen. Und dort ist gleichzeitig auch der kleine, aber sehr feine Klostergarten mit ganz vielen Kräutern und eben Pflanzen und Blumen, die also im Klostergarten eine Rolle gespielt haben. Und auf der gegenüberliegenden Seite, ach so, halt bei der Outdoor-Kirche muss ich auch noch sagen, da gibt's die Bienenbasilika oder den Bienendom. Das heißt also, das ist ein Insektenhotel, aber was also in Kirchenform gebaut worden ist, da hat sich also jemand richtig Mühe gegeben. Kann man also auch dort entdecken. So, und wenn du jetzt auf die andere Seite der Kirche gehst, dann findest du die Ausgrabungsstätte. Und das kann man relativ einfach erklären. Das ist eine riesengroße Buddelkiste. Und hier waren also vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich noch die Archäologen am Start und haben also da Ausgrabungen gemacht, haben also alte Kellergemäuer gefunden und aber eben auch die Skelette und Reste von den Toten aus der Franzosenzeit, die dort oben begraben worden sind. jetzt muss ich ja vorsichtig sein, wenn ich jetzt sage, die haben das eine oder andere vergessen mitzunehmen. Nein, also keine Sorge, Knochen liegen da, glaube ich, nicht mehr drinne. Aber man kann, also das ist für Kinder gedacht und die können also da buddeln und ja, also da findet man zum Beispiel Ritterrüstungen, die man dort ausgraben kann. Die werden also jeden Abend dann liebevoll wieder eingegraben, damit die Kinder dann was zu entdecken haben. Ja, also es gibt unheimlich viel zu entdecken dort oben auf dem Petersberg. Aber was ich also auch sehr spannend finde, dass wir haben ja regelmäßig Freunde, die also jetzt auch mit der Mission nach Erfurt kommen. Wir wollen uns Buga angucken. Der Petersberg, wenn du es also eilig hast, du kannst den Petersberg tatsächlich, also ganz geschwinden Fußes, ich sag mal so in 20, 30 Minuten schaffen, dann hast du zumindest also das Wichtigste gesehen und kannst dann dir beispielsweise den Egerpark vornehmen. Und das wäre dann das nächste Thema. So, jetzt aber erstmal Housekeeping. Und zwar, ich habe es schon angekündigt, frag den Kaktusgärtner. Der Pilz im Topf beim Kaktus, ist der gefährlich oder vielleicht essbar? Und ich habe eine E-Mail bekommen. Gerhard schreibt, einen Besuch auf der Buga mit Freunden haben wir selbstverständlich mit einem Besuch der Gewächshäuser von Kakteenhage verbunden. Als wir wieder zu Hause ankamen, staunten wir nicht schlecht. Denn in einem Grundbeet unseres Kakteenhauses entdeckten wir mehrere große Pilze zwischen den Kakteen. Das Grundbeet hatte ich vor 3 Jahren angelegt und circa 25 cm tief mit Hagekakteenerde gefüllt. Jetzt die Frage, schaden diese Pilze den Kakteen oder was kann ich dagegen tun? So. Das Spannende ist, ich war tatsächlich für einige Tage im Urlaub und da war ich meistens im Wald und bin dort laufend über ganz viele Pilze gestolpert. Und deswegen lassen mich also die Kakteen auch im Urlaub nicht so richtig los. Und ich habe mich also tatsächlich zufällig genau mit dieser Frage eben auseinandergesetzt. Was hat es eigentlich mit diesen Pilzen auf sich? Und um die wichtige Antwort vorwegzunehmen, wenn im Beet oder im Topf die Pilze sprießen, keine Panik, die schaden den Kakteen nicht. Ist kein Problem. Weil in der Erde und auch in unserer Kakteenerde leben unzählige Pilze. Ich habe mal geguckt, also auf der Webseite von Planet Wissen gibt es da so einen schönen Überblick, wie viele Lebewesen, darunter eben auch Pilze, im Boden unterwegs sind. Und dort gibt es also wirklich eine dramatische Zahl, die haben also geschrieben, 25 Tonnen pro Hektar Bodenfläche existieren Lebewesen im Boden. Die haben natürlich jetzt über Waldboden gesprochen und nicht über unsere Kakteenerde. Da gehe ich natürlich schon von deutlich weniger aus. Ich habe den Link zum ganzen Artikel nochmal in die Shownotes gepackt. Da kannst du das Ganze dir nochmal angucken. Was aber jetzt wichtig ist, wenn also da ein Pilz sprießt, das ist einfach ein Indikator, ein Anzeiger für die Situation im Kakteenbeet. Und der Hintergrund ist ganz simpel, das ist wie im Wald auch, Pilze, also gerade Pilze, die Schirme bilden, die benötigen Feuchtigkeit und Humus. Ja, also das sind die beiden wichtigen Faktoren, weil die brauchen die Feuchtigkeit, um den Humus zu zersetzen. Und das ist also, das passt ganz gut in das Bild, was Gerhard da geschildert hat. Wer im Sommer ein paar Tage verreist, der wird vielleicht, bevor er abreist, nochmal schnell seine Pflanzen gießen und vielleicht kippt er da auch ein bisschen mehr Wasser als sonst rein. Und manchmal reicht also dieses Mehr schon aus, um den Pflanzen eben, den Pilzen, also auch natürlich den Pflanzen, aber auch den Pilzen eben die Feuchtigkeit zu geben, dass sie anfangen zu wachsen. Und die Pilze, also das vielleicht nochmal zum Verständnis, die sind ja, also der eigentliche Pilz ist ja das Myzel unten in der Erde und der Körper, der treibt ja nur aus, wenn die sich vermehren wollen. Also der oberirdische, das was wir als Pilz bezeichnen, ist ja vom Prinzip also nur der Sporenwerfer sozusagen. Und der kommt also nur, wenn er Humus hat und eben ausreichend Feuchtigkeit zum Wachsen. So, und jetzt bin ich also über eine Aussage gestolpert. Ich zitiere das mal: Hochwertige Blumenerde enthält wenig Torf. Pilze wachsen also hier seltener. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das halte ich für sehr gewagt, denn der Torf wird zersetzt. Und wenn ich statt Torf was anderes reingebe, der Ersatz ist in der Regel Rinden oder Holzschnitzel oder ein anderes organisches Material. Und auch das wird über kurz oder lang, und zwar genauso gern, von Pilzen zersetzt werden. Also diese Aussage ist zweifelhaft. Also Torf ist nicht automatisch Pilzfutter. Das machten also andere Sachen wie Rindenhumus oder Rindenkompost ganz genauso. Und auch in unserer Kakteenerde ist Torf enthalten. Wir haben vor einiger Zeit damit begonnen, den Torf teilweise zu ersetzen. Deswegen die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich bei unserer Kakteenerde nicht so groß, dass das Myzel also nach 3 Jahren jetzt plötzlich wach wird. Aber es ist nicht unmöglich. Und ich bin jetzt tatsächlich also extra durch die Gärtnerei gehirscht und habe mal geguckt, ob ich irgendwo einen Pilz finde. Aber also wir finden die hin und wieder mal, aber es ist relativ selten. Ja, und das liegt nicht daran, dass also wir so Pilzgemeinen zu den Pilzen sind. Ja, aber richtig gute Chancen hast du dagegen, also wenn du eben den erwähnten handelsüblichen Rindenmulch in deiner Erde verwendet hast. Und der wird also heute tatsächlich auch häufiger auch in vielen Blumenerden benutzt. Und damit ist also da zumindest schon mal die Basis gegeben, dass also da ein Pilz kommen kann. In beiden Fällen also ist aber keine Gefahr da. Du kannst diese Pilzkörper einfach entfernen. Wichtig, wenn Pilze gewachsen sind, dann geh mal davon aus, dass es feucht war. Das heißt, das ist eine gute Idee, das Beet oder die Töpfe mit deinen Kakteen für ein paar Tage abtrocknen zu lassen. Und gegebenenfalls kannst du also auch die Oberfläche noch mal ein bisschen auflockern. Aber noch mal, die Pilze schaden den Kakteen nicht. Was du aber beachten solltest, also der Hinweis vielleicht an der Stelle noch, Menschen mit empfindlichen Atemwegen und Allergiker, die könnten tatsächlich auf die Sporen der Pilze reagieren. Also da ist dann vielleicht auch Vorsicht geboten. Also das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, die zu entfernen. Und was ich auch sehr spannend fand, also das ist jetzt wieder so ein Story am Rande. Ich habe ja in der letzten Episode erwähnt, dass ich also sehr begeistert Jane Perrone von On the Ledge Podcast höre. Das ist also ein Podcast aus Großbritannien. Und da dreht sich also um Zimmerpflanzen. Und die letzte Episode, die ich also auf dem Weg im Urlaub gehört habe, da ging es tatsächlich, also das Hauptthema sind eigentlich Hippeastrum gewesen, aber sie hatte also tatsächlich auch die gleiche Frage. Und was ich also sehr interessant fand, ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt, wie die Pilze heißen, aber was ich mir also gemerkt habe, diese Pilze, das sind also meistens so schwefelgelbe kleine Pilze. Es gibt aber eben auch, also der Pilz von Gerhard, der sah eben eher so ein bisschen aus wie ein Parasol, also so ein bräunlicher Schirmpilz. Aber dieser schwefelgelbe kleine Pilz, der heißt Pot Plant Dapperling, also im Englischen natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das übersetzen lässt, also Dapperling habe ich jetzt keine Ahnung, klingt aber auf jeden Fall sehr putzig, aber also das sozusagen ein Topfpflanzenpilz, das ist schon sehr unterhaltsam. Und ja, an der Stelle ein herzliches Dankeschön an Caro, die mir aus Berlin geschrieben hat. Sie hat nämlich, als ich also das erwähnt habe, gleich eine Nachricht an Jane geschickt und hat gesagt, hier Mensch, mit Ulrich Hage musste auf jeden Fall mal telefonieren, mach doch mal ein Interview, vielleicht passt das ganz gut. Und da freue ich mich jetzt, wenn sich das in diese Richtung bewegt. Ich bin da schon sehr gespannt drauf und fühle mich natürlich auch sehr geehrt. Ja, das war Housekeeping. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Und jetzt geht's weiter mit der Bundesgartenschau. Die Bundesgartenschau ist in Erfurt. Wieder. Die ersten Vorläufer der Gartenschauen hat es in Erfurt schon vor etwa 180 Jahren gegeben. Die erste deutsche Land- und Gartenbauausstellung fand im Jahr 1865 statt, also genau vor 156 Jahren. Und eigentlich hätten wir in diesem Jahr auch locker 60 Jahre Egerpark feiern können. Und so ein bisschen ist das ja auch passiert. Und wenn du möchtest, wenn du es dir ansehen möchtest, und zwar sogar auf volle Kanne, die Buga ist doch irgendwie eine einzige Gartenparty. Also insofern komm doch einfach mal vorbei. Allerdings in die Geschichte will ich heute nicht so dolle reinspringen. Das finde ich das Thema tatsächlich so spannend. Darum kümmere ich mich dann nochmal in einer eigenen Episode hier im Kaktus-Podcast. Jetzt geht es eigentlich um ein anderes Stichwort und das ist also vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Und zwar beginnt das mit Betten beziehen. Das war nämlich die Antwort, die ich gleich von mehreren Buga-Mitarbeiterinnen auf die Frage bekommen habe. Was machen Sie eigentlich nach so einer knackigen Buga-Woche? Dazu solltest du wissen, so eine Buga, so ein Buga-Jahr, das hat's echt in sich. Für mich sieht's im Grunde so aus, wie ein halbes Jahr Festival zu begleiten. Früh raus zum Vorbereiten und abends lange on sein und danach noch schnell klar Schiff machen, denn am nächsten Morgen geht's ja weiter und das ist genau auf dem Buga-Gelände passiert. Und zwar ohne Wochenende, denn das endet am Sonntagabend und geht am Montag früh weiter. Klar sind da viele Hände im Spiel, damit man also diese Mammutaufgabe auch schaffen kann. Fakt ist aber definitiv, vom 9-to-5-Job sind die Buga-Leute ziemlich weit entfernt. Das beginnt, wenn du so willst, an der Kassiererin, an dem Sicherheitsmann, der die Eingangskontrolle macht oder bei demjenigen, der also die Wiese mäht oder das Laub harkt. Und es endet auch wieder ganz oben bei der Buga-Chefin Katrin Weiß. Und wenn ich auf der Buga unterwegs war, dann habe ich Katrin Weiß fast jedes Mal irgendwo getroffen. Entweder in einer VIP-Führung mit schrecklich wichtigen Menschen oder lachend im Gespräch mit Besuchern oder auch mit ihrer Familie privat. Ich glaube, dass diese Frau ihren Job liebt. Und wahrscheinlich nicht nur den, denn sie hat gleich noch mehr daneben. Sie ist nämlich nicht nur Chefin der Buga, sie ist Chefin des Egerparks und die derzeit amtierende Direktorin des Deutschen Gartenbaumuseums. Und das ist das Stichwort, denn dort habe ich Katrin Weiß getroffen. Im Deutschen Gartenbaumuseum, im Erfurter Egerpark, mitten im Buga-Gelände.
Frau Weiß, wir sitzen hier in unserem wunderbaren Gartenbaumuseum. Hier gibt es zwar keine Kakteen, also wir reden ja schwerpunktmäßig im Kaktus-Podcast über Kakteen, aber das Thema Buga spielt ja eine große Rolle, auch mit Kakteen. Und Sie haben ja ganz viele Hüte, also auch das Gartenbaumuseum, den Hut auf. Aber die erste Frage, so als Buga-Chefin, sind Sie mit vielen Menschen jetzt schon hier über das Buga-Gelände hier auf dem Egerpark und auf dem Petersberg gegangen, sicherlich auch an anderen Stellen schon. Für uns Wüstenhaus. Ich weiß, wir waren zusammen auf der ersten Begehung zur Eröffnung mit Bodo Ramelow unterwegs. Jetzt nicht mehr letzte Woche war der Bundespräsident da, es ist schon ein paar Tage länger her. War der in Danakil?
Der Terminplan vom Bundespräsidenten hat es leider nicht erlaubt, ja, auf den Egerpark zu gehen und damit war er leider nicht im Danakil.
Ah, okay, gut. Aber im Danakil, also ich hab mal so geguckt, was ist so mein Lieblingsplatz, mein persönlicher, und für mich war also so ein ganz großer Aha-Effekt, das Wadi. Also bevor man in die Wüste kommt und also diese Weite der Wüste entdeckt, geht man ja durch dieses ausgetrocknete Tal, dieses geformte. Und ich habe mich natürlich gefragt, als ich da durchgegangen bin, das ist also, wenn man da ganz alleine drinne steht, schon ein Erlebnis, auch akustisch. Wie viele Menschen sind da eigentlich schon durchgelaufen? So, wie viele große Namen, aber eben auch so, wie viele ganz normale Menschen, so wie wir?
Also insgesamt fast 100.000 Besucher sind schon im Danakil gewesen.
Wahnsinn.
Und auch viele, wenn man so sagen will, Promis, ob aus der Politik oder Vertreter der Wirtschaft. Mein heimlicher VIP war mein Sohn mit seiner Grundschulklasse. Da hat man auch gesehen, wie schön dieses Haus geworden ist, mit vielen Facetten. Und wir bekommen auch die Rückmeldung, dass nicht nur Kinder Spaß haben, da durchzulaufen. Eigentlich alle Generationen, auch Menschen, die gar nicht sich nur mit Kakteen beschäftigen, sondern die da eine ganz andere Perspektive mal bekommen. Und das macht uns glücklich.
Toll. Also ich kann dann gleich erzählen, meine Mannschaft war letzte Woche dort. Das hat jetzt geklappt mit der Einladung. Ich war nicht dabei. Muss ich sagen, bin ich inzwischen auch gar nicht böse drum. Also bei mir hat es nicht geklappt. Aber und die haben mir also gestern erzählt, die waren also völlig beseelt. Also ich hatte vorher so ein bisschen Bammel, suchen die jetzt nach irgendwelchen Problemzonen oder sonst irgendwas. Wir hatten sogar unseren alten Meister nochmal mit eingeladen, dass der auch nochmal guckt. Und die waren also wirklich begeistert davon, auch eben von den Geschichten, die erzählt werden. Und das ist auch gleich so die nächste Frage. Als Hüterin der Buga sind Sie ja auch für, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Pflanzen hier auf dem Gesamtgelände zuständig. Gibt es da eine Zahl eigentlich? Wie viel Pflanzen hier aktuell stehen? Kann man das überhaupt
also
zählen?
Also es gibt viele interessante Zahlen, die in die Hunderttausende gehen. Ja. Also vielleicht nur mal ein paar Beispiele. 66.000 Kräuter, 3.000 Stauden allein am Haupteingang EGA, 60.000 Sommerblumen im Wechselflor oder 4.200 Rosen. Und was ich immer gerne auch erzähle, 3.500 Bäume, die schon vorhanden sind, die groß sind und viel Sauerstoff produzieren.
Ist der kleine Klimawald da auch dabei?
Da ist der kleine Klimawald auch dabei.
Cool, sehr schön. Und wie viele Gärtner, also sprich wie viele Menschen sorgen dafür, dass das alles läuft? Also das muss ja auch ein ziemliches Heer sein.
Mehrere hundert.
Mehrere hundert.
Ein. Also diese, das sind die EGA-Gärtner, das sind die Gärtner, die im gärtnerischen Wettbewerb sind, das sind diejenigen, die die Pflege machen, also ganz viel Personal, was dafür sorgt, dass es so toll aussieht.
Und ich habe letzte Woche gelernt, es gibt alleine 200 Freiwillige, also Volontäre sozusagen, sagt man, glaube ich, die also ehrenamtlich hier auch unterstützen als Gästeführer und also auf ganz vielen Ebenen einfach noch neben, das sind ja wahrscheinlich dann noch neben den hauptamtlichen Bestellten, die also da auch noch unterwegs sind, um einfach, dass die Gäste ein Erlebnis hier haben.
Also das sind Menschen, die Besucher begrüßen, die helfen beim Mobilitätsverleih.
Ja.
Heute Morgen, als ich ins Gartenbaumuseum geradelt bin, habe ich einen Ehrenamtler gesehen, der gekehrt hat, dass es alles schön aussieht.
Ja.
Es gibt welche, die pflanzen mit, die in den Hallen schauen, mit dabei sind und auch den Gästen Erläuterungen machen. Also es macht Spaß zu sehen, wie viele Menschen ehrenamtlich bei uns arbeiten.
Und Sie haben das vorhin gesagt, also das habe ich von einer Mitarbeiterin auch letzte Woche erzählt bekommen von Ihnen, die hat das sehr schön auf den Punkt gebracht, die sagt, also dieses Jahr ist meine Hauptbeschäftigung Betten beziehen, weil ständig, also jedes Wochenende kommt irgendjemand Neues aus dem Freundeskreis oder aus der Familie, die Buga besuchen wollen. Das heißt also, ich bin mehr oder minder jetzt ein Hotelbetrieb, aber es macht so viel Spaß, einfach den Leuten das zu zeigen, was meine Arbeit ist. Und das kaufe ich auch. Also das geht mir ganz genauso. Es ist einfach toll, die Leute hier nachher vorzuholen. Gut, zurück zu den Kakteen. Im Wüstenhaus werden ja ganz viele Geschichten über die Pflanzen erzählt. Welche von diesen Geschichten hat Sie eigentlich am meisten überrascht?
Die Schattenmacher. Also grundsätzlich fand ich spannend, überhaupt mal zu hören, wie spannend Kakteen sind, wie sie ums Überleben kämpft haben und ihre Strategien entwickelt haben. Bei den Schattenmachern haben wir auch ein Modell, wo an der Struktur erläutert wird, dass so eine Pflanze auch sich selbst Schatten werfen kann. Und das fand ich schon beeindruckend, was die Natur so hervorbringt.
Ja. Ja, also das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte und vor allen Dingen eben auch, wie das umgesetzt worden ist. Also dass das so an diesem Modell, es gibt ja glaube ich sogar zwei, es gibt das eine, was sich dreht und das andere, was sich aufpustet.
Genau.
Also das ist schon spannend, auch wie das umgesetzt worden ist. Also das ist schon cool. So, wir haben Buga jetzt wirklich schon, ich glaube, wir haben Bergfest, oder?
Ja.
Darf man das so offiziell sagen? Also es klingt ja so wie sehnsuchtsvoll, aber wir haben ein gutes Stück zurückgelegt schon. Und es war ja wirklich der erste Part herausfordernd. Also gerade so die ersten Tage möchte ich nicht mit ihm getauscht haben. So. Und ich kann mir vorstellen, dass also gerade so von außen da ein enormer Druck ist, gerade so was Besucherzahlen, also so diese Rechtfertigung, haben wir das geschafft, was wir im Extremfall vor 10 Jahren eigentlich geplant hatten. Aber ist das tatsächlich jetzt so das, was Sie am meisten bewegt, oder gibt es was noch näher am Herzen dran ist momentan in Sachen Buga?
Die Ziele, die wir uns gesteckt haben, den Egerpark zu verwandeln, zu erneuern und trotzdem behutsam das Ganze zu machen. Das Deutsche Gartenbaumuseum hat ein ganz neues Gesicht innen und außen. Ja. Der Petersberg, der erobert wurde, blüht sozusagen auch. Die nördliche Geraaue in Erfurt, das macht mich glücklich, dass das wirklich auch Realität geworden ist. Mhm. Und in Corona-Zeiten ist es, glaube ich, immer schwierig, über Besucherzahlen zu sprechen, die man vor 10 Jahren geplant hat. Was mich glücklich macht, ist, dass vom ersten Tag an die glücklichen Gesichter auf dem Gelände waren und runtergegangen sind, die Danke gesagt haben, die sich gefreut haben, so schöne Blumenvielfalt zu sehen, die schönen Angebote, die auch erfreut waren, als dann das Museum geöffnet wurde, die Hallen schauen, das Danakiel, die Peterskirche mit der wunderbaren Ausstellung und als die Veranstaltungen begonnen haben. Das war so ein hochemotionaler Moment auch für mich und unser Team, weil dann war die Buga komplett.
Ja.
Und das zeigt irgendwie, dass ich vielleicht auch da so ein bisschen die Schwerpunkte verschoben haben, was die Durchführung anbelangt. Was mich besonders freut, ist, dass die Besucher uns auferlegt haben, doch Besucherbücher auszulegen, weil sie ihre Freude kundtun wollten, und zwar schriftlich. Und das ist in der heutigen Zeit eine Seltenheit. Und absolut. Das spricht für die Buga und für die Begeisterung. Und das ist jetzt so bei mir auch noch mehr in den Mittelpunkt gerückt.
Also sprich, Buga berührt die Menschen.
Ja,
sehr schön.
Kann man sagen.
Wunderbar. Vielen Dank.
Gerne. Danke Ihnen.
Noch mehr Details über das Wachsen und Werden hat Katrin Weiß übrigens im Interview auf MDR Kultur im Juni zum Bergfest erzählt. Kannst du mal reinhören. Link ist wie immer in den Shownotes. Und ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Buga-Geschichten, um das rund zu machen. Gibt es auch erstmal noch einen kleinen Nachtrag zum Petersberg. Ich habe ja erzählt, dass ich im Verkehrsgarten als Schüler mit dem Fahrrad rumgefahren bin. Und was mir dann noch in Erinnerung kam, ich habe hier meinen ersten Titel in meinem Leben geholt. Ich war nämlich DDR-Meister im Fahrradgeschicklichkeitsfahren und das war echt cool. Und damals wusste ich übrigens auch noch nichts vom Titel meines Urgroßvaters Ferdinand Hage, der ja Weltmeister auf dem Hochrad gewesen ist. Also das hat er hier auf der Erfurter Radrennbahn, den Titel hat er geholt. Und deswegen durfte ich das im vergangenen Jahr auch probieren. Also da war ich letztes Jahr im Sommer, durfte ich Hochrad fahren. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemlich knifflige Nummer. Gibt's in der MDR Mediathek. Mal gucken, das trage ich dann auch noch in die Shownotes ein. Und mein zweiter Besuch, also wir haben damals, also das war noch der erste Besuch in der Peterskirche, in der riesigen. Damals haben wir also in der DDR, ist das ja Papierlager gewesen, und wir haben dort drinnen in einer kleinen Ecke unsere Fahrräder reparieren dürfen um die Wette. Also das war meine erste Begegnung mit diesem riesengroßen Bau. Und mein zweiter Besuch da drinnen, der ist vor etwa 15 Jahren gewesen, weil damals hatten wir also den Plan, wir haben uns den Zwischenboden angeschaut. Also damals hatte die Peterskirche noch eine zweite Etage. Den gibt's heute nicht mehr, den Zwischenboden. Der ist damals eine Turnhalle gewesen im Obergeschoss. Und wir hatten tatsächlich überlegt, ob wir dort die Premiere für das Kaktuskochbuch stattfinden lassen. Haben wir aber verworfen, weil es dafür, glaube ich, also das wäre zu groß gewesen und zu kalt. Ja, wer übrigens noch wissen möchte, wie trostlos das auf der Baustelle rund um die Peterskirche auf dem Petersberg, also ungefähr ein Jahr vor der Buga, ausgesehen hat, der kann jetzt noch schnell auf Google Maps nachgucken, denn dort sieht man tatsächlich nämlich noch die Baustellenbilder, also Satellitenbilder, obwohl trostlos ist eigentlich nicht ganz richtig, weil in Wahrheit war da richtig Fettverkehr. Und ich hatte tatsächlich das Glück, immer wieder mal gucken zu dürfen, wie sich das dort entwickelt. Und deswegen habe ich also das eine oder andere Problem, das dort zu lösen war, kennengelernt und weiß deswegen umso mehr, wie viel Kraft und wie viel Energie notwendig war, dass das heute so ein wunderbarer Platz geworden ist. Und noch ein paar Geschichten zum Hintergrund des Egerparks. Die meisten Menschen, speziell aus dem Osten, kennen das Gelände wahrscheinlich noch als die Iga. Und der Hintergrund: im Jahr 1961 wurde in Erfurt die erste internationale Gartenschau der sozialistischen Länder eröffnet. Die Planung für diese ganze Geschichte, also für das ganze Gelände, hatte übrigens der Landschaftsarchitekt Reinhold Lingner gemacht. Und der hat sich also bis heute beispielsweise auch, also viele der Strukturen gehen eben auf ihn zurück und die sind also bis heute erhalten, beziehungsweise heute wieder wieder sichtbar gemacht worden. Und wer aufmerksam über das Gelände auf der Eger geht, der wird also da viele Dinge eben aus den 60er Jahren wieder entdecken, die also irgendwie so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen wirken. Das ist heute einfach wieder rausgeholt. Ja, aber die Geschichte des Egerparks, die ist schon viel älter. Die beginnt also lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Genau hat sie eigentlich 1885 begonnen, als der Festungskommandeur der Festung Erfurt, August von Hedemann, der war damals auch Mitbegründer des Erfurter Gartenbauvereins und des Stadtverschönerungsvereins. Der hat sich nämlich dafür eingesetzt, dass die ehemalige Zitadelle Zürjaksburg für die Erfurter Bürger nutzbar gemacht wird. Und dazu sind damals also die ersten Anpflanzungen begonnen worden. Und dann machen wir jetzt einen großen Sprung. In den 1950er Jahren entstanden also die ersten Pläne, da an dieser Stelle den Erfurter Kulturpark zu beginnen. Also zu beginnenden sozialistischen Zeiten. Also das war ja so kurz nach der Gründung der DDR, da also praktisch einen Kulturpark entstehen zu lassen. Und was ich also nicht wusste, in den Anfängen hat es sogar eine Parkeisenbahn gegeben, die hieß der Blumenexpress. Und mit dem Blumenexpress konnte man auf 1600 Metern Gleis mitten durch die Beete gefahren werden. Die Eisenbahn war eine Leihgabe, glaube ich, von der Pioniereisenbahn aus Dresden. Und was mich also auch sehr überrascht hat, also die Ausstellungen, haben also tatsächlich zu DDR-Zeiten, das war ein echter Besuchermagnet, die Ausstellungen haben es geschafft, also in Spitzenjahren bis zu 3,5 Millionen Besucher anzuziehen. Und auch für viele Erfurter, also ich habe das von meinen Eltern gehört, war das eben meine Iga, also da war also der persönliche Bezug ganz, ganz tief verwurzelt. Naja, und dann hat es aber also eigentlich auch schon vor der Wende begonnen, dass also da auf dem Gelände der Lack zu blättern begann. Und das wurde also noch intensiver, also mit der Wende wurde dann aus der Iga die Ega, also der Name wurde geändert. Das hängt also damit zusammen, dass also Iga ein geschützter Name in der Bundesrepublik gewesen war. Zu DDR-Zeiten hat da, glaube ich, keiner was dagegen unternommen, aber mit der Wiedervereinigung wurden eben auch solche Sachen ausgegraben. Ja, und die Erhaltung des, also das Gelände, das waren inzwischen 57 Hektar und das wurde also immer schwieriger. Und deswegen ist das dann also nach der Wende auch, ich will nicht sagen zerschlagen, aber aufgeteilt worden. Das heißt also, ein Teil des Geländes ist das heutige Messegelände. Ein weiterer Teil, dort steht heute das Landesfunkhaus des MDR. Und die sind also ausgegliedert worden. Und sozusagen nur der stadtnahe Teil, der ist weiterhin Egerpark inzwischen heute. Und erst mit der Entscheidung in Richtung Buga, das war so um 2010, wurde also das Gelände Schritt für Schritt saniert und aufgewertet. Und was man wirklich sagen kann, es strahlt heute im Buga-Jahr wirklich im neuen Glanz. Also da haben die Stadtwerke ganz, ganz viel damit zu tun und natürlich auch die Stadtverwaltung hat sich da reingekniet. Und na klar, also nicht zu vergessen die Eger-Park-Gärtner, die jetzt zum großen Teil im Moment gerade Buga-Mitarbeiter sind in diesem Jahr. Ja, und heute ist jetzt die Frage, also wir sind ja kurz vorm Abschluss der Buga, es sind, glaube ich, also nur noch wenige Tage, ich glaube ein bisschen mehr als 2 Wochen sind es. Heute startet, glaube ich, auch die letzte Hallenschau mit Orchideen. Und da bin ich also in letzter Zeit häufiger gefragt worden, was bleibt denn eigentlich von der Buga? Und Katrin Weiß, die habe ich nämlich gestern nochmal getroffen, die hat also diese Frage auch in letzter Zeit also sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Und ich gucke jetzt einfach mal auf den Part, der für uns wahrscheinlich am interessantesten ist. Wir gucken nochmal auf die Kakteen. Und tatsächlich, also eine ganze oder einige Dinge werden natürlich auf dem Buga-Gelände ab Oktober dann zurückgebaut. Also ich weiß, dass der Festungsgraben, wo also die Erfurter Gartenschätze zu sehen sind, das ist also eine sehr, sehr intensive Kultur, das wird also tatsächlich wieder zurückgebaut. Das heißt also die Beete mit den Kräutern und dem Gemüse, wer das sich noch angucken möchte, der sollte sich jetzt tatsächlich beeilen, weil das ist also tatsächlich dann ab 10. Oktober wird das wieder verschwinden. Da wird dann wieder Wiese sein im Festungsgraben. Aber die Kakteen im Buga-Gelände, die bleiben uns definitiv vollständig erhalten. Und wer es also bis jetzt noch nicht auf die Buga geschafft hat, die Kakteen gibt es tatsächlich auch danach noch zu erleben. Und im Danakil-Klimazonenhaus wachsen die Pflanzen und haben also noch viel Platz, viel Luft nach oben. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich über das Danakil noch gar nichts erzählt habe, das Wüstenhaus, das bekommt einfach eine ganz eigene Episode, weil das tatsächlich einfach so viel ist, was man da, was ich dazu erzählen habe. Und ich weiß noch nicht, ob das tatsächlich gleich die nächste Episode wird. Müssen wir mal gucken. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein, was kommt und vor allen Dingen, was es also an Geschichten über das Danakil zu erzählen wird. Was mich aber im Moment noch sehr bewegt und diese Episode wird definitiv mehr als die Stundenmarke knacken. Wo ist für dich das Maß des Erträglichen? Also wie lang darf eigentlich eine Kaktus-Podcast-Episode sein, dass du sagst, okay, geht noch? Ist da eine Stunde zu lang? Oder, also ich schätze mal, wir werden auf 1,20 diesmal kommen. Oder sollten es lieber nur 20 Minuten sein? Schreib mir mal, was du magst, per Mail an studio@kaktuspodcast.de. Kaktus übrigens mit C immer. Und guck dir mal die Shownotes an. Da habe ich wie immer alle Links für dich hinterlegt. Und jetzt mache ich aber hier ganz fix den Abgang. Es ist auch wieder ziemlich früh. Wir haben es gerade 3:15 morgens. Ich bin sehr gespannt von dir zu hören und ich bin gespannt, was in der nächsten Episode kommt. Mein Name ist Ulrich Hage, ich bin Kaktusgärtner bei Kakteenhage in der ältesten Kakteenzucht der Welt, die gerade ganz im Dunkeln liegt und draußen windet. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und bis bald. Ciao, ciao.